Herzlich willkommen zu unserem ersten Termin. Ich gebe so ein bisschen einen Überblick über das, was ich vorhabe. Und ich denke, einige Themen sind bestimmt schon bekannt, aber es ist ja so, immer wieder um dieselben Themen herumkreisen und vertiefen sich die Themen anschauen. Insofern glaube ich, ist es immer wieder spannend. Ich möchte mit dem Thema buddhistische Texte in der Weise beginnen, dass wir uns wieder so ein bisschen unsere eigene geschichtliche Brille bewusst werden. Das heißt, die Frage, was ist eigentlich Buddhismus? Auf diese Frage gibt es viele unterschiedliche Antworten. Und ich denke, es gibt auch nicht den Buddhismus, sondern es gibt die Buddhismen. Einerseits lokale Buddhismen, also der Buddhismus, wie er in Thailand praktiziert wird, der Buddhismus, wie er in Tibet praktiziert wurde. Die buddhistischen Schulen, wie sie in Japan praktiziert werden, sind alles unterschiedliche Interpretationen, nennen sich aber alle Buddhismus. Und es gibt natürlich Überschneidungsfelder und es gibt Unterschiede. Und ich denke, das, was wir hier machen, ist eine Art neue Interpretation dieses Themas, und zwar aus unserer westlichen Perspektive. Selbst innerhalb der asiatischen buddhistischen Traditionen merkt man jetzt unterschiedliche Herangehensweisen, und das ist, finde ich, extrem spannend. Es gibt so eine neue Generation von tibetisch-buddhistischen Lehrern, die alle so in meinem Alter sind, Pi mal Daumen, die alle im Exil aufgewachsen sind, die also das Ursprungstibet nie kennengelernt haben, sondern es nur aus der Perspektive ihrer Lehrer gehört haben und gleichzeitig also in Nepal oder in Indien aufgewachsen sind, das heißt also gleichzeitig diese westlichen Einflüsse kennengelernt haben. Wie Sie jetzt beginnen zu lehren, ist sozusagen wieder eine neue Form von Buddhismus, die es davor eigentlich nicht gab. Also wo auch unterschiedliche Traditionen zusammenkommen. Ich weiß nicht, ob ihr den Autor kennt, also ein tibetischer Lama, einer der Söhne von Tulku Urgyen. Tulku Urgyen war ein tibetischer, also Lehrer, also sehr bekannter Lehrer. Also einer noch, der in Tibet seine Ausbildung gemacht hat und der mehrere Söhne hat. Und der im Westen bekannteste Sohn ist Jogi Nima, der auch in Österreich ein Zentrum hat, ich glaube in Oberösterreich, und ein großes Kloster in Kathmandu. Und auf meiner Homepage findet ihr ein Interview mit ihm, also was ich, weiß ich nicht, vor 10, vor 20 Jahren gemacht habe. Und hat auch viele Bücher publiziert und sein Vater hat auch viele Bücher publiziert. Und dann gibt es zwei jüngere Brüder von Jogi Nima. Und die Bücher von Jogi Nima sind sehr traditionell. Sprich, er nimmt einen traditionellen Text und erläutert ihn. Und zwar erläutert er ihn traditionell. So wie man das in irgendwelchen alten Kommentaren findet. Und das ist so ein bisschen so ein Lehrstil von Wiederholungen, könnte man fast sagen. Von vielen Lehrgeschichten und sehr formal eigentlich. Und seine zwei jüngeren Brüder, einmal ist es Zogmi Rinpoche und der jüngste, glaube ich, der jüngste ist Mingyur Rinpoche. Und das sind zwei, die haben teilweise schon im Westen ihre Ausbildung gemacht, also an westlichen Universitäten studiert. Und das ist, und man merkt, ihr Lehrstil ist vollkommen anders. Das heißt, die haben wenig Textbezug teilweise, sondern die beginnen aus ihrer eigenen Erfahrung zu lernen, sprich über ihre eigenen Ängste zu reden, über ihre eigenen Schwierigkeiten in der Umsetzung. Ja, also zum Beispiel gibt es ein Buch, dessen Titel ich vergessen habe, aber kann ich nachschauen, von Mingyur Rinpoche, wo er erzählt, wie er in dieser abgeschirmten Realität in seinem Kloster aufgewachsen ist, als hoher Würdenträger, als Tulku, als Wiedergeburt eines berühmten Lamas und so. Und alle haben ihn verehrt und er hat auf seinem Thron gesessen und Segen gegeben und so, wie man es so aus diesen tibetischen Filmen kennt. Ja. Und dann ist er, und irgendwie hat er gemerkt, also ich muss jetzt mal ins normale Leben auch außerhalb des Klosters rausgehen und mal schauen, wie das da funktioniert. Und dann erzählt er in dem Buch extrem offen über seine Schwierigkeiten, also über diesen Dreck in Indien, diese verwahrlosten Menschen, dieses stinkende Bahnhofsgebäude und alles Mögliche und wie schwierig das für ihn war, das auszuhalten, obwohl er eigentlich von diesem Konzept, in dem er aufgewachsen wurde oder aufwuchs, ein hoher Würdenträger ist und eigentlich alle Wesen als erleuchtete Wesen sehen sollte, ja, und immer gelassen bleibt und immer freundlich und mitfühlt. Und er erzählt in dem Buch extrem offen, wie schwierig das für ihn war oder fast unmöglich und wie er dann versucht hat, diese Situation für sich in der Weise zu managen, dass er versucht hat, Mitgefühl mit den Menschen, mit dem Dreck, mit der Verwahrlosung von Menschen zu entwickeln. Diese Art von Lehrstil, von Offenheit ist eigentlich vollkommen neu. Das gibt es sozusagen jetzt erst seit 20, 30 Jahren von tibetischen oder von buddhistischen Lehrern. Und das ist eine neue Art, sage ich mal, der Herangehensweise. Und da merkt man auch, dass sich das, was wir Buddhismus nennen oder diese Tradition, dass sich das verändert. Und was wir hier machen, ist natürlich auch, diese alten Texte aus unserer Perspektive zu interpretieren. Wir haben auch verschiedene Interpretationsvarianten bei uns. Und die Variante, die für mich sehr produktiv ist, ist im Prinzip die Aufklärung. Das, was im 17. Jahrhundert bei uns hier passiert ist, das ist für mich die Basis oder die Grundbrille, aus der ich buddhistische Texte interpretiere. Und ich glaube, wo viele westliche Buddhisten oder buddhistische Lehrer zwar nicht immer explizit aus dieser Perspektive heraus interpretieren, aber was eine wesentliche Tradition innerhalb unserer westlichen Entwicklung darstellt, und viele interpretieren es implizit. Ich mache es explizit in der Weise, indem ich beginne mit einem Zitat von Immanuel Kant, einem deutschen Philosophen aus dem 18. Jahrhundert, also kurz vor der Revolution eigentlich. Ich glaube, er hat in seinen letzten Jahren noch die Französische Revolution 1889 mitbekommen, aber war davor. Er hat auf die Frage, was ist Aufklärung, gibt es diese berühmte Definition. Und mit der möchte ich beginnen, indem ich sie einfach mal vorlese. Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner, also des Verstandes, ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, ist also der Wahlspruch der Aufklärung. Im Prinzip geht es um das Thema der Selbstverantwortung. Ein großes Thema der Aufklärung war natürlich, also heute würde man sagen, die Dekonstruktion der Autoritäten. Und die Autoritäten gab es zwei Ebenen, einmal die kirchlichen Autoritäten und einmal die weltlichen Autoritäten, das war der Adel. Und sich von denen unabhängig zu machen und den eigenen Verstand zu nutzen, um sich sein eigenes Urteil über die Dinge bilden zu können. Ich finde, das ist eine gute Basis, um in dieser Haltung der Selbstverantwortung diese buddhistischen Texte zu rezipieren, also zu lesen. Also immer mit der Frage, wie interpretiere ich das? Und das ist meine Verantwortung, wie ich es interpretiere. Und ich interpretiere es so, wie ich es richtig finde und nicht, wie irgendjemand anderer sagt, so müsste man es verstehen. Und es gibt jetzt ein buddhistisches Äquivalent zu dem Text von Kant. Diesen Text kennt ihr alle. Und das ist das, was ich meine, dass viele Lehrer im Westen implizit auf Basis der Aufklärung die buddhistischen Texte interpretieren. Implizit deswegen, weil sie oft nicht den Begriff Aufklärung benutzen, aber aus dieser Vielfalt von buddhistischen Texten genau den Text herauspicken, der genau dieses Thema beleuchtet. Und das ist der Unterschied zu asiatischen Lehrern. Asiatische Lehrer haben den Fokus in der Regel nicht auf diesen Text. Und da zeigt sich schon, ich sage mal nicht wie beliebig, aber wie viele Möglichkeiten es gibt, aus diesem riesigen Wust von buddhistischen Texten die Dinge so zu interpretieren, dass es auch in die eigene Brille hineinpasst. Der Text, von dem ich spreche, ist die Lehrrede des Buddha an die Kalamea. Das ist einer der Lieblingstexte, kommt mir vor, von westlichen buddhistischen Lehrern, weil dort die Geschichte ja erzählt wird, wo der Buddha. Und auch hier sehen wir Brüche in der Rezeption. Weil wenn man heute nach Asien geht und mal aus westlicher Perspektive beobachtet, wie Buddhisten sich zu Mönchen verhalten oder zu buddhistischen Lehrern, dann wird man da ein sehr großes Hierarchiegefälle wahrnehmen. Also mit sehr vielen Verbeugungen, das sind die heiligen Männer und in Indien sind das dann die Sadhus. Ja, und das ist natürlich eine Haltung, die für uns Westler ein bisschen schwierig ist, weil wir Buddhismus aus einer anderen Perspektive heraus interpretieren. Und der Bruch, den ich beschreiben möchte, ist der, dass in diesen Texten des Buddhismus die Beziehung vom Buddha zu den Leuten, mit denen er Kontakt hat, ist eigentlich eine sehr hierarchische Beziehung. Er wird eingeladen, er kommt mit seinem Gefolge in irgendein Dorf, zum Beispiel zu den Kalamea. Und die sind so verwirrt und wissen überhaupt nicht mehr, wem sie jetzt glauben sollen, weil da so viele andere Sadhus und andere heilige Männer durch das Dorf kommen. Und jeder dieser heiligen Männer erzählt irgendetwas anderes. Und das zeigt so ein bisschen diese Vielfalt von spirituellen Konzepten zur Zeit des Buddha. Die Struktur des Textes besteht eigentlich darin, dass er eine Frage gestellt bekommt und diese Frage dann beantwortet. Die Zuhörer sagen dann meistens, Sadhu, Sadhu, Sadhu. Und damit ist die Diskussion beendet. Auch wieder eine hierarchische Geschichte. Der Inhalt, den er erzählt, und das ist das Interessante, erzählt eigentlich eine ganz andere Geschichte. Und da möchte ich auch den Text vorlesen. Wie gesagt, diese Kalamea, einfache Bauern. Wenn man heute nach Indien geht, aufs Land, sieht man genau die gleichen Lehmhütten, einfachsten Hütten, Leute ohne Bildung. Und so wird das zu der Zeit genauso gewesen sein. Sie sind verwirrt, wissen also nicht, wem dieser Lehrer sie jetzt trauen sollen oder glauben sollen. Der Buddha sagt dann, zu Recht seid ihr verunsichert und in Zweifel, Kalamea. Und dann kommt diese berühmte Stelle, geht nicht nach mündlicher, überlieferter Tradition, nicht nach religiöser Übertragungslinie, nicht nach Alltagsmeinungen, nicht nach der Autorität heiliger Schriften, nicht nach logischen Schlussfolgerungen, nicht nach rationalen Argumentationen, nicht nach erdachten Theorien, nicht nach bevorzugten Meinungen, nicht nach dem Charisma eines Redners und auch nicht danach, weil ihr denkt, dieser Asket ist mein spiritueller Lehrer. So, das sind alles diese Nichtformulierungen. Es stellt sich natürlich die Frage, okay, wonach soll ich jetzt gehen? Was bleibt da übrig? Und da sagt dann der Buddha, wenn ihr, Kalamea, selbst erkennt, dass ein im Bewusstsein auftauchendes Phänomen, Gedanken, Gefühle, nicht heilsam ist, sondern verwerflich, wird von spirituell entwickelten Menschen abgelehnt. Wenn man aus ihm heraus handelt, führt es zu Verletzung und Leid, dann, Kalamea, sollt ihr es aufgeben. Im nächsten Absatz sagt das dann auch positiv. Und wenn ihr merkt, dass ein Phänomen zu Leidfreiheit, zu Freude führt, dann sollt ihr es praktizieren. Und das ist nichts anderes als, ein bisschen erweiterter Form, was der Kant auch gesagt hat. Aber der Witz bei diesem Text, finde ich, ist, wahrscheinlich haben dann die einfachen Bauern und so, also sich das angehört, haben gestaunt und dann gesagt, Sadhu, 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 haben sich verneigt und verneigt und verneigt. So muss man sich das wahrscheinlich vorstellen. Und das ist so ein bisschen diese Ambivalenz, die sich durch den ganzen Buddhismus durchführt. Die hohen Lamas sitzen auf einem hohen Thron und sagen, also ihr müsst euch nach euch selbst richten und so, und alle unten im und sitzen dann, ja, Meister und so. Und das ist, finde ich, ein interessantes Phänomen. Die westlichen Lehrer haben diese Ambivalenz eigentlich in der Weise aufgelöst, indem sie ganz klar sagen, es geht um die Selbstverantwortung. Jeder für sich selbst interpretiert die Dinge, lernt aus seiner eigenen Erfahrung. Und das ist, glaube ich, das, was das Interesse des Westens an diesem Ansatz so stark gefördert hat. Und das ist das, was wir hier auch machen. Es gibt hier kein richtig oder falsch in der Interpretation von diesen Texten, sondern wir schauen gemeinsam, wie wir das interpretieren können, welche Varianten es gibt und was für uns Sinn macht. Und das ist nichts anderes als die Frage nach der Relevanz. Wie hilft uns das im Alltag, den Alltag besser für uns selbst zu gestalten, besser für unsere Umwelt zu gestalten? Und das ist meine Idee jetzt für das Semester. Damit haben wir eigentlich schon den ersten Text uns angeschaut, die Lehrrede an die Kalamea. Und das ist auch interessant. Die ganzen Texte heißen alle Lehrreden. Kürzere Lehrrede, längere Lehrrede, Lehrrede an die Kalamea, Lehrrede über das, Lehrrede über das. Vom Begriff her ist es ein Belehren und es steht nicht da Diskussion mit den Kalamea. Könnte auch stehen. Oder gemeinsame Reflexion über das und das. Oder gemeinsames Erforschen von dem und dem Phänomen. Nee, es steht Lehrrede. Und da finden wir wieder diese Ambivalenz. In Asien, sage ich mal, überwiegt dieser, ich weiß nicht, wie man das nennt, Hingebungsaspekt vielleicht. Und bei uns überwiegt, glaube ich, eher dieser Aspekt der Selbstverantwortung. Aber das kann man auch so nicht verallgemeinern für Asien. Es gibt natürlich in Asien sehr, sehr viele Leute, die auch meditieren, deren Lehrer ganz klar sagen, es geht um deine eigene Erfahrung, nicht um die Texte. Also diese Tradition gibt es natürlich auch in Asien, keine Frage. Ich würde sagen, das lassen wir vielleicht für heute mal hier an dem Punkt so stehen. Dann danke ich für eure Aufmerksamkeit.